Das war dann wirklich der Moment, wo ich bemerkt habe, ich kriege definitiv nicht meine Tage und irgendwas ist wirklich los. Ich habe noch am ehesten an Blinddarm gedacht. Mein Mann ist dann natürlich sofort aufgestanden, hat einen Krankenwagen gerufen. Kann nicht lang gedauert haben. Und ja, dann hat es geklingelt und Krankenwagen war da. Drei Leute kamen dann rein. Ja, fragen dann halt so alles ab. Irgendwelche Erkrankungen. Ja, ich hatte gerade die Grippe gehabt. Könnten sie schwanger sein? Nein, auf gar keinen Fall.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Stell dir vor, du gehst nichtsahnend in den Tag und plötzlich setzen Wehen ein und du bekommst ein Baby. Genau das ist meiner heutigen Gesprächspartnerin passiert. Sie hatte schon drei Kinder geboren und doch hat sie selbst die Wehen nicht als solche erkannt. Sie war völlig überrascht und auf einmal war da noch ein Kind. Wir tauchen ein in ihre Geburtsgeschichte und schauen uns an, wie so etwas überhaupt möglich ist. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute sprechen wir über ein Thema, das unglaublich klingt und trotzdem gar nicht so selten vorkommt: die unentdeckte Schwangerschaft. Sie wird auch oft als verdrängte Schwangerschaft bezeichnet, das klingt aber sehr wertend, finde ich, aber da kommen wir gleich noch zu. Eine unerkannte Schwangerschaft, Gravidas suppressalis oder cryptic pregnancy, liegt vor, wenn eine Frau ihre Schwangerschaft bis mindestens zur 20. Schwangerschaftswoche nicht bewusst wahrnimmt. Im Gegensatz zu einer verheimlichten Schwangerschaft, bei der die Frau von ihrer Schwangerschaft weiß, sie aber vor ihrem Umfeld bewusst verbirgt. Eine unerkannte Schwangerschaft kommt öfter vor, als du wahrscheinlich denkst. Also zumindest mich hat es bei der Recherche nochmal ganz schön überrascht. Eine von ungefähr 500 Schwangerschaften wird erst nach der 20. Woche erkannt und eine von ungefähr 2500 Schwangerschaften wird erst bei der Geburt entdeckt. Das sind in Deutschland ungefähr 1300 unerkannte Schwangerschaften pro Jahr und davon ungefähr 270, die wirklich erst bei der Geburt erkannt werden. Was dabei aber ganz wichtig ist, diese Verdrängung ist keine Naivität, sondern ein unbewusster Schutzmechanismus. So nach dem Motto, nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich sage da später noch was dazu, wie dieser Mechanismus psychologisch erklärt wird. In der gesellschaftlichen Auffassung werden solche Frauen oft als sehr unaufmerksam oder sogar dumm bezeichnet. Aber entgegen dieser weit verbreiteten Annahme zeigen aktuelle Studien, es gibt das Phänomen unerkannte Schwangerschaft unabhängig von Bildung, sozialem Hintergrund oder Alter. Verdrängte Schwangerschaften können also eigentlich jede Frau treffen. Es gibt kein typisches Profil. Alle Altersgruppen, vom Teenager bis zur Frau in den Wechseljahren, alle Bildungsschichten und sozialen Hintergründe. 80% der betroffenen Frauen leben in festen Partnerschaften und etwa die Hälfte hat bereits Kinder. Ich habe das als Hebamme auch schon erlebt und auch darüber gebloggt. Den Text verlinke ich euch in den Shownotes. Und übrigens war das betroffene Mädchen, also das war eine sehr junge Schwangere, als sie schon ziemlich weit schwanger war, beim Arzt, in dem Fall beim Kinderarzt, und der hat auch keinen Verdacht geschöpft. Und das sagt auch die Forschung, 38% der Frauen mit unerkannten Schwangerschaften hatten Arztbesuche, ohne dass es zu einer Schwangerschaftsdiagnose gekommen ist. Und vor kurzem, vielleicht habt ihr davon gehört, ging ein Fall einer unerkannten Schwangerschaft groß durch die Presse, weil die betroffene Frau mitten auf dem bekannten Burning Man Festival ihr Baby geboren hat. Ja. Und heute habe ich, wie gesagt, hier im Podcast eine Frau zu Besuch, die uns ihre auch wirklich total unglaubliche Geburtsgeschichte einer unerkannten Schwangerschaft erzählen wird. Ganz herzlich willkommen, liebe Basina. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Also ich freue mich ganz doll, dass du uns deine Geschichte erzählen wirst und uns ja Gelegenheit gibst, mehr über dieses spannende Thema zu erfahren, weil das ist ja nochmal was ganz anderes, als drüber zu lesen. Und du hast ja auch ein Anliegen damit, hast du mir gesagt.
Ja, ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass wenn das Thema auf die Geburtsgeschichte kommt, viele Leute dann wirklich sehr ungläubig sind und einem auch quasi vorwerfen, dass man von der Schwangerschaft gewusst hätte und es nur nicht gesagt hat. Und ja, ich finde, wenn einer hier das hört und sich dann, sollte so ein Fall im Bekanntenkreis mal passieren, sich dazu entscheidet, nicht solche Fragen zu stellen wie, ja, du musst das doch gemerkt haben und das kann doch überhaupt nicht sein. Ja, wenn zumindest einer Mutter dann einmal so eine Frage erspart wird, hat sich schon gelohnt, darüber zu sprechen.
Super, genau. Also wir wollen darüber aufklären, dass es gar nicht so exotisch ist und vor allen Dingen sensibilisieren, ne? Damit sich keiner solche verletzenden Sprüche einfach anhören muss. Ja, und wir wollen natürlich auch gerne für die betroffenen Frauen, denen das vielleicht auch widerfährt, einfach ja so ein bisschen den Raum öffnen, Tipps geben, das Thema enttabuisieren. Und einfach dafür sorgen, dass es ja ein bisschen mehr Wissen dazu gibt und es somit vielleicht für andere betroffene Frauen auch ein bisschen einfacher machen. Und zuerst möchten wir natürlich super gerne deine Geschichte hören, aber dafür wollen wir dich vielleicht ein bisschen kennenlernen. Also genau aufgrund dieser Vorurteile würde ich es ganz toll finden, wenn du ein bisschen was von deiner Lebenssituation erzählst. Also wie groß war deine Familie? Was hast du beruflich gemacht? Was war sonst so in deinem Leben los, als sich dieses Ereignis anbahnte?
Also zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger war, war ich 29 Jahre alt, war verheiratet seit 4 Jahren, hatte schon 3 Kinder. Die älteste, die war kurz vor der Geburt 7 geworden, die war gerade in die Schule gekommen. Dann hatte ich noch eine 4,5-jährige und einen 2,5-jährigen Sohn. Ja, nach der Geburt von unserem Sohn haben wir eigentlich gesagt, okay, 3 Kinder reichen, das war's jetzt. Und ja.
Familienplanung war abgeschlossen eigentlich.
Die Familienplanung war abgeschlossen. Ja, wir haben nicht mehr Zimmer, die wir als Kinderzimmer benutzen können. Und 3 Kinder sind ja auch schon eine Menge Arbeit. Ja, also ich habe auch noch studiert. Das hat sich durch die Geburt jetzt alles noch mal ein bisschen nach hinten verschoben. Also ich studiere jetzt immer noch soziale Arbeit, bin gerade bei meiner Abschlussarbeit. Mein Opa war auch schwer krank. Also meine Oma war vor kurzem gestorben und meinem Opa ging es auch nicht so gut und ich habe meiner Mama geholfen, den zu pflegen. Ja, deswegen war ich durch das Studium und durch die Pflege von meinem Opa und natürlich auch noch die 3 Kinder, war ich halt extrem eingespannt zu dieser Zeit.
Ja, also das war nicht gerade eine einfache Zeit, ne? Also nicht gerade so eine Zeit, wo man da sitzt und so reflektiert über Dinge, sondern man ist einfach am Rödeln und ganz schön eingebunden.
Man hat wirklich seine 15 bis 16 Stunden Tage, weil man beim Opa ist und dem hilft und dann noch ein bisschen den Haushalt macht und ihm kocht und dann kommen die Kinder nach Hause und dann müssen Hausaufgaben kontrolliert werden und die Kinder müssen noch beschäftigt werden. Man muss Zeit mit denen auch verbringen.
Ja, klar.
Essen machen, Kinder ins Bett bringen und am Ende war man einfach froh, wenn man so seine 6 Stunden Schlaf bekommen hat.
Ja, Wahnsinn. Also ordentlich was los in deinem Leben. Ja. Und ja, dann lass uns mal zu dem Tag oder Abend kommen, an dem die Geschichte sich entwickelt. Also zum Setting, es war Winter, ne? Kurz vor Weihnachten, glaube ich.
Ja, kurz vor Weihnachten, ja.
Wie ist dieser Tag gelaufen? Was ist da passiert?
Also ich muss ein kleines bisschen ausholen. So eine Woche vor der Geburt muss ich einsetzen. Ja. Da waren wir alle krank. Ich hatte wirklich eine richtig fette Grippe gehabt. Ich habe teilweise tagelang nur noch auf dem Sofa gelegen, konnte mich nicht bewegen. Die Kinder waren dann auch alle krank. Mein Mann war dann am Ende auch noch angeschlagen. Also wirklich 5 Personen haben eine Woche komplett flach gelegen.
Super Voraussetzung.
Super Voraussetzung, ja. So, und dann kam halt diese Nacht vom 15. auf den 16. Dezember. Ja, das war halt so der erste Tag, wo es wieder halbwegs ging. Ich konnte noch mal ein bisschen weitergehen als nur von der Couch zum Bad und wieder zurück. Meine Große, die ist zu dem Zeitpunkt schon selbstständig ins Bett gegangen. Mein Mann und ich haben uns dann die beiden Kleinen aufgeteilt. Er ist dann mit unserem Sohn ins Bett. Ich bin mit der 2. Tochter ins Bett, vorgelesen, gekuschelt, dann drauf gewartet, dass er einschläft. Die hat zu dem Zeitpunkt aber unfassbare Schlafprobleme gehabt und das hat ewig gedauert, bis er eingeschlafen ist. Dann kriege ich eine WhatsApp von meinem Mann, der dann schreibt, Kleine, der kuschelt so sehr und er kommt nicht mehr raus. Wo ich mir noch dachte, ja schön, wir wollten eigentlich noch einen Film zusammenschauen.
Wie das manchmal aber, so ist dann, ja, mit der Einschlafbegleitung.
Wie das manchmal so ist.
Einer schläft dann mit ein und der andere hat dann so auch nichts mehr vom Abend so richtig.
Mein Mann war ja auch angeschlagen, wo ich mir gedacht hatte, okay, ruh dich aus, bevor es morgen nochmal anstrengender wird. unsere Tochter, die hat ja auch ewig gebraucht, bis sie eingeschlafen ist. Und ja, das war fast Mitternacht, als ich dann da aus dem Kinderzimmer rausgekommen bin. War auch schon hundemüde. Und ja, ich bin dann auch einfach nur auf direktem Weg ins Bett, war immer noch nicht so ganz auf dem Damm und ich war einfach fix und alle. Dann bin ich auch relativ schnell eingeschlafen und bis auf einmal werd ich wach. Hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, was mich geweckt hat. Ich hatte erst wirklich gar nicht gemerkt, was überhaupt war, was mich geweckt hat. Da hatte ich ein bisschen gewartet, habe ein bisschen so in mich gespürt, was jetzt war. Und habe plötzlich so ein leichtes Ziehen im Unterleib gespürt und denke mir noch, oh Scheiße, jetzt kriegst du noch deine Tage. Aber was will man machen? Ich bin natürlich aufgestanden, bin ins Bad, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn jetzt irgendeine Blutung anfängt, dann sorg ich lieber vor. Habe dann aber im Bad gemerkt, da ist nichts. Kurz überlegt, okay, vielleicht vorsichtshalber schon mal eine Binde nehmen oder so, vielleicht kommt ja noch was. Ja, ich habe mein Handy dabei gehabt und deswegen weiß ich auch ziemlich genau, wie viel Uhr es ist. Es war nämlich 2.27 Uhr. Mein Papa hat mir eine Nachricht geschickt, hat gefragt, wie es mir und den Kindern so geht. Ja. Und da habe ich ihm noch geantwortet, ja, dass die Kinder noch ein bisschen durchhängen, aber mir geht's schon besser. Und dann
warst du irgendwie erstmal wach.
Ja, dann war ich erstmal wach. Ja, die Schmerzen sind schon stärker geworden, aber ja, das passiert halt natürlich auch, wenn man seine Periode kriegt. Es hat dann so gezogen. Gut, ich habe mich erstmal noch mal kurz ins Bett gelegt. Aber dann waren die Schmerzen plötzlich wirklich stark. Und ich sage noch zu meinem Mann, okay, ich habe Bauchschmerzen. Ich lege mich lieber aufs Sofa, weil ich hatte Angst, dass ich unseren Sohn dann durch dieses Hin- und Her-Drehen und Versuchen, eine bequeme Position zu finden, dass ich den da nicht wecke.
Und der war ja endlich eingeschlafen.
Der war endlich eingeschlafen. Ich wollte ihn wirklich auf gar keinen Fall wecken. Auf jeden Fall.
Bist du ins Wohnzimmer übergesiedelt, auf die Couch?
Ich wollte auf die Couch übersiedeln. Ich bin am Ende nicht wirklich angekommen. Also ich habe mich kurz auf die Couch gesetzt und habe gemerkt, oh nee, das tut mir weh, wenn ich mich auf die Couch setze. Kurz versucht, mich hinzulegen. Es hat aber noch mehr weh getan. Da bin ich wieder aufgestanden. Dann habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich so ein bisschen hin und her gehe, das ist das, was noch am besten auszuhalten ist. Mhm. Habe ich natürlich schon geärgert, weil ich habe mich so drauf gefreut, endlich zu schlafen und ich war wirklich müde. Aber was will man machen? Ich habe mir dann einen Podcast angemacht und bin einfach im Flur so ein bisschen hoch und runter gelaufen. Mein Mann hat das natürlich gemerkt, kam dann raus und hat gefragt, ob er einen Krankenwagen rufen soll. Und ich habe gesagt, nee, Quatsch. Ich habe einfach nur Bauchschmerzen. Ich kriege wahrscheinlich meine Tage. Da brauchst du jetzt keinen Krankenwagen zu rufen.
Aber der hat das schon irgendwie so eingeschätzt, boah, das ist ganz schön doll irgendwie, ja? Also weil du warst ja immer noch so, na, ich krieg meine Tage, aber du musst ja offensichtlich nach außen hin gezeigt haben, boah, das ist echt ordentlich, ne? So.
Er hat auf jeden Fall, ich glaube sogar besser als ich in dem Moment, weil ich wirklich, ich war noch angeschlagen von meiner Grippe und ich war extrem müde. Und ich glaube, der hat da wirklich besser als ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Weil ja, ich habe auch mal stärkere Schmerzen, wenn ich meine Periode kriege, aber es ist dann wirklich nicht so, dass ich dann hoch und runter laufe, weil es dann besser ist. Das war halt auffällig, aber mir ist es in dem Moment einfach nicht so aufgefallen. Er ist dann nochmal zurück ins Schlafzimmer, hat gesagt, wenn ich irgendwas brauche, soll ich ihm Bescheid sagen. Ich bin dann weiter ein bisschen noch hoch und runter gelaufen, ich weiß nicht mehr wie lange. Kann nicht lange gewesen sein. Auf jeden Fall plötzlich kommt da wirklich so ein Schmerz, der haut mich um. Und es war plötzlich so ein Reißen in meinem Körper. Mir sind die Beine weggeknickt und ich habe mich noch an der Wand festgehalten. Der hat mich dann so an der Wand, bin ich dann lang, habe mich im Schlafzimmer dann an Schränken festgehalten und habe meinem Mann gesagt, ruf bitte doch den Krankenwagen, irgendwas ist. Das war dann wirklich der Moment, wo ich bemerkt habe, ich kriege definitiv nicht meine Tage und irgendwas ist wirklich los. Ich habe noch am ehesten an Blinddarm gedacht. Mein Mann ist dann natürlich sofort aufgestanden, hat einen Krankenwagen gerufen. Und ja, ich kann wirklich echt nicht abschätzen, wie lange das alles gedauert hat. Und dann höre ich ein Auto vor der Tür, gehe schon Richtung Haustür. Und er sagt nur, das kann er noch nicht sein. Er hat gerade erst angerufen, so schnell sind die nicht. Dann haben wir versucht, nochmal ins Wohnzimmer zu gehen, allein schon, dass wir den Kleinen nicht wecken. Ja, dann haben wir halt gewartet. Kann nicht lang gedauert haben. Und ja, dann hat es geklingelt und Krankenwagen war da. 3 Leute kamen dann rein. Ja, fragen dann halt so alles ab. Irgendwelche Erkrankungen. Ja, ich hatte gerade die Grippe gehabt. Könnten sie schwanger sein? Nein, auf gar keinen Fall. Mein Mann hat mehr geantwortet als ich, weil ich hatte so Schmerzen.
Konntest gar nicht mehr reden.
Konnte kaum was machen. Irgendwann sagen sie, ja, okay, können wir jetzt gerade nicht abschätzen, was das ist, aber es scheint ja doch wirklich ernst zu sein. Wir fahren jetzt einfach kurz in die Klinik und checken das einmal.
Also die
durch.
Wollten dich mitnehmen sozusagen.
Die wollten mich mitnehmen, ja. Die haben auf jeden Fall gesagt, wir fahren einmal in die Notaufnahme und dann gucken sie, ob sie was finden. Vielleicht ist es wirklich der Blinddarm. Ja. Weil gerade wenn man irgendwas im Bauch hat, das kann ja vieles sein. Und ja, das konnten sie jetzt halt so auf Blickdiagnose nicht einschätzen. Also wir waren gerade dabei, noch den restlichen Papierkram zu machen. Und ja, mein Mann hat noch ein paar Angaben gemacht. Ich glaube irgendwie Krankenkasse und so. Wie durch den Nebel. Ich habe kaum was davon mitbekommen. Und die eine Frau, die dabei war, die hat gesagt, okay, dann ziehen Sie sich schon mal eine Jacke an. Wir gehen dann schon mal nach vorne zum Krankenwagen und dann können wir schon mal einsteigen. Und in dem Moment kommt wirklich ein Schmerz, der kickt mir die Beine weg. Ich bin vor dem Sofa einfach nur noch zusammengebrochen, habe mich am Sofa festgehalten. Ich konnte nichts mehr machen. Ich kam nicht mehr hoch, gar nichts mehr.
Und also du knietest auf allen Vieren dann vorm Sofa, oder?
Ich habe vorm Sofa gekniet, habe mich mit den Händen so am Sofa festgehalten und ich hatte so Schmerzen gehabt. Ja, plötzlich merke ich, wie irgendwas nach unten drückt. In dem Moment ist mir wirklich ganz kalt geworden. Und das lag nicht nur daran, dass alle Türen offen waren, weil ich dann gedacht hatte, scheiße, hatte ich vielleicht einfach nur eine Verstopfung gehabt.
Du hast in dem Moment tatsächlich noch nicht gedacht, dass das ein Baby ist, sondern du hast gedacht, ich muss jetzt ganz schrecklich doll auf Toilette. Ja.
Ja, es war mir mit einmal so wirklich so unfassbar unangenehm, weil ich 100% damit gerechnet habe, dass ich einfach nur eine richtig fette Verstopfung hatte, die sich jetzt löst und dann ist alles wieder gut. Und ja, irgendwas drückt da nach unten und dann merke ich plötzlich, nee, das ist zu weit vorne. Weil der Geburtskanal ist ja dann doch ein bisschen weiter vorne. Das merkt man ja auch im Bauch, dass das irgendwie nicht so an der Stelle ist, an der man sich jetzt denkt, dass da was kommt. Und ich habe mir dann in die Hose gegriffen, habe gefühlt und habe plötzlich was Weiches, Glitschiges gefühlt.
Ja.
Und in dem Moment höre ich mich nur schreien, Hilfe, Hilfe, da ist was. Hat erst einen Moment gedauert und ja, mein Körper, der hat einfach komplett von alleine alles gemacht. Der hat plötzlich gepresst. Ich habe nichts dafür gemacht. Ich konnte auch nichts dagegen machen. Mein Körper hat da einfach einmal gepresst, zweimal gepresst, dreimal, vielleicht noch ein viertes Mal. Ich weiß es nicht genau. Aber innerhalb von vielleicht 2 Minuten flutscht was aus mir raus. Und keine Sekunde später schreit was in meiner Hose. Ja, da kam dann halt auch in die Leute vom Rettungswagen, kam da auch ein bisschen Bewegung rein.
Das kann ich mir vorstellen.
Die haben dann, die haben mir hochgeholfen, haben mir aus meiner Hose geholfen. Ich sehe sie nur in dieser komplett nassen und blutigen Hose rumwühlen und plötzlich ruft jemand, es ist ein Mädchen. Und ich denke nur, was für ein Mädchen?
Ja.
Ich saß da wirklich und dachte mir, was für ein Mädchen? Und dann ja, dann ziehen sie so, so aus der Hose raus und drücken sie mir auf den Arm. Und dann saß ich da auf dem Sofa und habe plötzlich ein Baby auf dem Arm. Ich habe eben gesagt, die Uhrzeit, wo ich meinem Papa geschrieben hatte, wo ich einfach nur so ein leichtes Ziepen im Bauch habe, das war 2.27 Uhr. Und die Geburtszeit von meiner Tochter war 3 Uhr.
Wow, okay. Also auch unglaublich schnell. Wie so ein Film, der abgelaufen ist, ja? Also einfach im Zeitraffer.
Ich habe immer schon schnelle Geburten gehabt. Meine Hebamme hatte auch nach der Geburt von meinem Sohn gesagt, sollte ich noch ein viertes Kind kriegen, werden wir direkt eine Hausgeburt planen. Weil sie hat gemeint, wenn der Trend sich so weiterführt und meine Geburten immer schneller werden, werde ich das unmöglich ins Krankenhaus schaffen. Und ja, er hat recht gehabt.
Ist dir, also irgendwann ist dir ja klar geworden, dass ich habe jetzt gerade hier ein Kind bekommen oder ich bekomme hier gerade ein Kind. Also ich weiß nicht, es war tatsächlich erst danach, ne, dass du es wirklich realisiert hast.
War erst danach.
Was war da los in deinem Kopf? Also das ist ja völlig verrückt, wenn das so plötzlich da ist und du hast es nicht geahnt.
Da war erstmal tatsächlich gar nichts, viel los.
Ja.
Also
Schock.
Es war wirklich komplett leer. Also ich hatte ja noch mein Handy, also ich hatte einen Bademantel angehabt, weil ich so schnell friere. Und hat dann mein Handy noch in der Tasche gehabt, für den Podcast zu hören, der übrigens die ganze Zeit gelaufen ist während der Geburt. Ja, ich hatte dann mein Handy aus der Tasche geholt, habe ein Foto von der Kleinen gemacht. Es war fast schon mechanisch, wie so die Situation festzuhalten, um sicher zu sein, dass ich das jetzt gerade nicht geträumt habe. Mhm. Weil wenn ich wach werde und das Foto ist nicht auf dem Handy, dann ist kein Kind da. Aber ich habe wirklich einfach nur da gesessen und habe das Kind angeguckt und ja, ich habe sie dann irgendwann so automatisch an die Brust gelegt, weil von meinen 3 Kindern habe ich 2 gestillt. Das war halt so ein Automatismus. Ich habe ein Baby auf dem Arm, ich leg's einfach mal an die Brust. Er hat dann noch ein bisschen getrunken. Währenddessen habe ich die noch gehört, wie sie telefoniert haben und noch einen zweiten Krankenwagen angefordert haben mit Transportinkubator. Mhm. Es war wirklich, ich habe tatsächlich mal nochmal nachgeschaut, was für Temperaturen in der Nacht waren. Und wir waren bei -10 Grad. Also es war wirklich eiskalt.
Die waren reingekommen, hatten die Tür offen gelassen. Also es war richtig ausgekühlt bei euch.
Die hatten die Tür offen gelassen, okay. Mein Mann hat noch Handtücher geholt, wo wir die Kleine dann so ein bisschen reingewickelt haben. Ich habe halt in der Nacht überhaupt kein Zeitgefühl. Irgendwann hat dann die Frau, die ursprünglich eigentlich mit mir zum Krankenwagen gehen wollte, hat mir dann das Kind aus der Hand genommen und hat dann gesagt, also bringt sie jetzt gerade zum Wagen und wir können dann auch zum Wagen gehen.
Also der Plan war dann weiter, dich oder euch dann in die Klinik zu bringen sozusagen.
Ja, weil wir konnten natürlich jetzt nicht sagen, ob das Kind reif geboren ist. Das hätte ja auch eine Frühgeburt sein können.
War ja zeitlich gar nicht einzuordnen.
Das konnte man konnte es halt auf den ersten Blick schlecht einschätzen. Ja. Ob sie jetzt reif geboren ist oder nicht.
Das Kind lag ja die ganze Zeit auf deinem Bauch, also ne, die haben es ja dir hochgegeben. Du hast dich dann damit aufs Sofa gesetzt. Wurde es dann abgenabelt? Oder kannst du dich erinnern, ob die Nachgeburt irgendwann kam? Oder ist das alles so im Nebel für dich verschwunden?
Die Nachgeburt, die kam tatsächlich noch, während sie in meiner Hose nach dem Kind gewühlt haben. Ja, die kam direkt hinterher. Also wir haben in meiner Hose gewühlt, wo es geschrien hat. Und währenddessen kam dann nochmal eine Wehe und dann kam die Nachgeburt auch mit raus. Mhm. Sie hatten auch Klemmen und Nabelschnurschere dabei und haben sie dann auch direkt abgenabelt.
Mhm. Ja, also sie lag dann schon abgenabelt an deinem Bauch, als du sie angelegt hast und so.
Ja.
Und dann wurde sie genommen, in den Transportinkubator gesteckt und in die Klinik gefahren?
Ja, und ich im ersten Krankenwagen dann hinterher.
Mhm.
Also wir sind dann in 2 getrennten Krankenwagen sind wir dann zur Klinik.
Also sie war
gefahren.
Nicht dann auf deinem Bauch, sondern ihr wurdet dann getrennt erstmal. Okay.
Ja.
Ist dein Mann mitgekommen?
Nein, wir hatten ja noch 3 Kinder zu Hause und die können wir ja nicht mitten in der Nacht alleine lassen.
Also du warst getrennt von deinem gerade neugeborenen Baby und völlig im Film und wurdest dann in dieses Krankenhaus alleine sozusagen gebracht. Wie haben denn die anderen Personen reagiert in dem Moment? Wie hat denn dein Mann reagiert auf die Situation? Kannst du das sagen oder erinnern?
Also der war auch wirklich sehr geschockt gewesen. Der wusste auch erstmal nicht, was er machen oder sagen soll. Und hat dann tatsächlich aus Reflex erstmal meine Mama angerufen. Nachts um 3 holt das Handy, ruft seine Schwiegermutter an und sagt, du bist noch mal Oma geworden.
Oh meine Güte.
Die haben halt auch noch gefragt, wie das Kind heißen soll. Und
ja, wie soll man das wissen in dem Moment, ne?
Ja, mein Mann hat dann auch wirklich einen Namen gesagt und habe ich dann gesagt, ja, ist okay, machen wir so, nehmen wir.
Ist das wirklich der Name geworden von dem Kind?
Es ist der Name geworden, ja.
Wow. Und das Personal, die Rettungssanis, die da im Raum standen, wie haben die denn reagiert? Das muss ja für die auch verrückt, also das haben die bestimmt auch noch nicht erlebt.
Ja, die waren auch total geschockt. Also man hat denen wirklich angesehen, dass sie damit wirklich gar nicht gerechnet haben.
Ja.
Und ja, die Frau, die war dann halt mit mir auch noch hinten im Krankenwagen drin und hat noch ein bisschen mit mir gesprochen während der Fahrt. Die hat dann auch gesagt, sowas hat sie in ihrem Leben noch nicht gehabt.
Ja, und dann wurdest du in die Klinik gebracht. ja. in einen Kreissaal oder auf eine Station, Erste Hilfe. Wo seid ihr da angekommen?
Also wir sind vor der Notaufnahme angekommen, bin ich dann ausgestiegen.
Mit deinem Bademantel?
Ich hatte noch eine Winterjacke über den Bademantel drüber, aber ich sah wirklich extrem wild aus. Ich hatte Schlafanzug-Oberteil an, eine Jogginghose von meinem Mann, weil das auf die Schnelle das erste war, was wir gefunden hatten. Meinen flauschigen Bademantel und noch eine Winterjacke drüber. Also ich sah wirklich wild aus. Der Krankenwagen mit meiner Tochter, der kam ungefähr zur gleichen Zeit und ich konnte so einen ganz kurzen Blick erhaschen auf so ein Bündel nasse Handtücher. Mhm. Und dann war es auch schon wieder weg. Und ja, mich haben sie dann vor dem Kreißsaal geparkt und haben gesagt, ja, da soll ich dann jetzt rein. Und ja, dann waren sie auch weg.
Okay, also du wurdest da abgestellt.
Ich wurde vor dem Kreißsaal abgestellt, Kind wurde weggebracht. Ich wusste auch nicht, wo sie ist. Ja, und dann bin ich dann da rein und habe versucht, denen zu erklären, was jetzt los ist. Und sie hat gefragt, was ich möchte, wieso ich da bin. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade ein Kind bekommen. Ja, und dann haben sie gesagt, okay, zu Hause. Ja, das war zu Hause, es war zu schnell, wir haben es nicht mehr hergeschafft. Dann habe ich gesagt, gut, dann schauen wir jetzt gleich mal, ob irgendwelche Verletzungen sind, die versorgt werden müssen. Sie bräuchte dann bitte den Mutterpass. Ich habe gesagt, ja, ich habe keinen Mutterpass. Ja, wie, Sie haben keinen Mutterpass? Also Sie müssen doch zur Vorsorge gegangen sein. Nein, ich war bei keiner Vorsorge. Klang schon ein bisschen genervt und hat dann gemeint, ja, okay, dann, welche Schwangerschaftswoche war es denn? Nicht nur so, ich weiß es nicht. Ja, es muss auch nicht genau sein, 38., 39., 40., keine Ahnung.
Und du warst gar nicht in der Lage, das jetzt zu erklären, dass du das einfach alles nicht wusstest und warst einfach überfordert wahrscheinlich mit dieser Situation, oder? Also
ich war wirklich mit der kompletten Situation absolut überfordert. Ich konnte wirklich nichts erklären. Ich wusste ja selber gerade gar nicht, was überhaupt passiert war.
Ja, das ist natürlich total schade, dass auch diese Rettungssanis da nicht eine Übergabe gemacht haben, ne? Dass dir das überlassen wurde, diese Situation jetzt zu klären, weil du warst ja im Schock im Prinzip. Also so würde ich das jedenfalls jetzt mal interpretieren, dass du einfach vollkommen im Schock warst und gar nicht in der Lage. Da wäre es natürlich schön gewesen, wenn sie dir ein bisschen geholfen hätten, diese Übergabe zu gestalten und dass du da ankommst. Also das jetzt alles erklären zu müssen, war ja auch hart sicherlich.
Ja.
Okay. Du warst ja auch ganz alleine da, ne? Dein Mann ist ja zu Hause geblieben, um auf die Kinder aufzupassen. Und jetzt warst du in dieser Situation da.
Ja, also theoretisch hätte vielleicht meine Mama noch kommen können, aber ja.
Es war ja auch mitten in der Nacht. Also ich meine,
das wäre nicht das Problem gewesen, aber es ging halt alles einfach so schnell.
Ja, Wahnsinn.
Ich hatte auch nicht daran gedacht, dir anzurufen und zu fragen, ob sie ins Krankenhaus kommen kann, weil die wäre auf jeden Fall gekommen. Aber dafür war ich einfach selbst noch viel zu überrumpelt. Und sie wusste ja auch nicht, wo ich bin.
Und wusstest du, wo dein Kind ist? Also wurde dir irgendwas gesagt?
Nein, gar nichts. Als wir dann da fertig waren, haben die mich in den Kreißsaal gelegt und haben gesagt, ja, kurz warten, es kommt gleich jemand. Und dann lag ich 2 Stunden in diesem Kreißsaal, ganz alleine. Wusste nicht, wo mein Kind ist. Wusste nicht, ob mein Kind überhaupt lebt.
Und keiner hat sich um dich irgendwie gekümmert oder irgendwie dich begleitet?
Nee.
Ach Mensch.
Nee, war keiner da. Nach 2 Stunden kam dann eine Hebamme, die hat dann kurz auf Geburtsverletzungen alles untersucht, war aber alles gut, da war nichts groß gewesen, was irgendwie hätte versorgt werden müssen. Ja, und dann wurde ich halt gefragt, ob ich jemanden habe, der mich abholen kann.
Ja. Und wurde dann was gesagt, was mit deinem Kind ist?
Nee, ich wurde erstmal gefragt, ob ich jemanden habe, der mich abholen und heimfahren kann. Weil ich dann erstmal wirklich nachgefragt habe, wo jetzt eigentlich mein Kind ist und ob ich das sehen kann. Dann wurde mir halt dann gesagt, ja, die ist oben im, ich glaube, 8. Stock auf der Kinderintensiv. Einfach dann hochfahren und da klingeln und dann.
Du würdest wieder alleine losgeschickt, um zu schauen.
Ja, also ich kannte zum Glück den Weg zur Kinderintensivstation. Aber ja, die haben mich dann auch einfach komplett alleine da hochgeschickt. Und dann gesagt, ja, einfach da klingeln und dann kommt jemand. Und dann sagen sie, für welches Kind sie da sind.
Wahnsinn.
Ja, dann bin ich halt hochgegangen und ja, die Krankenschwestern auf der Kinderintensivstation, das waren gefühlt die ersten, die da nichts gewertet haben, nicht nochmal 10-mal nachgefragt haben, weil das kann doch so irgendwie gar nicht sein, sondern der hat einfach gesagt, ja, die Kleine, die ist gut angekommen, es geht ihr soweit gut.
Ja.
Sie haben sich schon mal einmal gebadet und haben sich schon mal untersucht. Sie liegt jetzt aktuell in einem Wärmebettchen, weil sie war komplett unterkühlt.
Ah ja, na klar, weil es einfach so kalt war in eurer Wohnung.
Es war im Haus super kalt gewesen und dann sind sie ja mit dem Transportinkubator auch nicht bis ins Haus reingekommen. Mhm. Wir haben so eine Treppe vor der Haustür. Das heißt, sie haben dann das Kind erstmal schockgefrostet. Sie haben sie in 2-3 Handtücher gewickelt, dann einfach durch -10 Grad nach unten, keine Ahnung, so 10 Meter durch die Kälte, bis in den Transportinkubator getragen und dann da reingepackt. Da drin war es dann natürlich warm, aber gerade Neugeborene verlieren ja super schnell
total
Körperwärme. Und 2 Handtücher sind halt eben kein Schneeanzug.
Sag mal, und haben die haben ja dann so abgeschätzt, wie alt das Kind ungefähr ist. Also gibt ja so Reifezeichen und so. Was haben die dann gesagt?
Ja.
Was haben die vermutet?
Die Kinderkrankenschwestern haben schon gesagt, nach dem, was sie bisher gesehen haben, würden sie sagen, das Kind ist termingerecht geboren. Aber morgen kommt dann die Kinderärztin und die schätzt die Geburtswoche dann noch einmal richtig. Und ja, im Endeffekt sind wir dann darauf rausgekommen, dass sie auf jeden Fall termingerecht geboren ist. Da ich meinen Zyklus tracke, habe ich dann tatsächlich später nochmal nachgerechnet, weil wenn sie termingerecht geboren ist im Dezember, dann heißt das ja, sie muss im März entstanden sein. Und dann konnte ich dann gucken, welches Datum der Zyklus damals im März hatte und habe das Ganze dann durch einen Internetrechner durchgejagt. Und der hat mir dann gesagt, nach den Infos ist sie 39,5 geboren.
Wahnsinn. Also ganz
2 Tage
reif,
vor
ja,
Termin.
Ganz reifes Kind.
Mhm. Ja.
Und apropos Zyklus-Tracking und so, also es ist bestimmt auch eine häufige Frage, die du bekommst, aber hast du nicht daraus irgendwas gedeutet? Du hattest ja auch noch ein kleines Kind, ja, vielleicht war es eh sehr unregelmäßig.
Ja, ich hatte halt nach der Geburt von meinem Sohn noch nicht allzu viele Blutungen gehabt und habe mir dann gedacht, oh, hat mir schon wieder die Schwangerschaft einen Zyklus zerschossen? Oder ich reagiere halt auf Stress, reagiere ich halt auch teilweise damit, dass sich der Zyklus verschiebt.
Deshalb gab es da auch gar keine Verdachtsmomente. Na gut, gehen wir nochmal zurück zu dem Punkt in der Klinik. Also du warst jetzt auf der NEO, auf der neugeborenen Intensivstation und da wurdest du ganz freundlich von den Schwestern erstmal entgegengenommen und konntest zu deinem Kind und hast erfahren, es ist erstmal, die war erstmal ganz schön unterkühlt gewesen, aber jetzt ging es ihr gut soweit.
Ja, also so haben wir da wirklich in dem Wärmebettchen, haben sie ihr quasi so eine Kissenburg aus Wärmekissen gebaut. Links ein Wärmekissen, rechts ein Wärmekissen, oben drauf ein Wärmekissen, dann eine dicke Decke drüber und unter der Decke noch ein Wärmekissen. Also die haben wirklich alles versucht, um die Körpertemperatur hochzukriegen.
Wie ging es dann weiter?
Also ich bin dann erst mal eine Weile geblieben, habe dann da gesessen, habe mir das Kind so angeguckt. War irgendwie schwierig. Ich hatte ja tatsächlich in der Zeit, in der ich im Kreißsaal gesessen habe, habe ich mir immer wieder das Foto angeschaut.
Ja, du hattest das Foto dabei.
Mhm. Weil ich hatte wirklich das Gefühl, ansonsten stehe ich jetzt gleich einfach auf und gehe heim, weil ich hatte irgendwie gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein Kind bekommen habe.
Das war so unwirklich. Mhm.
Das war absolut unwirklich. Ich hatte wirklich das Gefühl, als hätte ich das geträumt.
Ja.
Und dann saß ich da halt auf so einem Klappstuhl neben so einem Wärmebettchen, habe immer wieder das Kind angeschaut und habe irgendwie versucht zu verstehen, was da gerade passiert ist. Ja, und irgendwann haben sie dann gesagt, ey, ich müsste dann nochmal runter in den Kreißsaal, vielleicht meine Sachen holen, weil ich habe ja meine Jacke und meine Handtasche und alles habe ich unten liegen lassen. Und ja, dann wollten die mich im Kreißsaal halt dann halt eben auch direkt entlassen und nach Hause schicken. Ich dann gesagt habe, nee, ohne mein Kind gehe ich nicht.
Ah ja, weil das ist ja eine Frage, die einem dann schon auch mal kurz, also mir jetzt beim Zuhören einmal so durch den Kopf schießt. Man hatte ja noch gar keine Chance, so eine Bindung aufzubauen zu diesem Kind. Und das war ja auch nicht geplant. Es war jetzt, plötzlich ist da so ein Kind da. Man hat ja gar nicht so eine Beziehung zu diesem Kind. Und vielleicht hat man ja dann auch solche Gedanken wie, ich habe das nicht geplant, ich möchte das auch gar nicht haben, vielleicht gebe ich das weg. Oder also ich sage das jetzt mal so, aber ich könnte mir das vorstellen, dass man in diesem Moment einfach solche Gedanken hat. Aber dir war direkt klar, das Kind geht mit mir mit.
Ja. Also ich habe wirklich gesagt, ohne mein Kind gehe ich nicht. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich in der Nacht, beziehungsweise an dem Morgen, es war ja schon irgendwie 6-7 Uhr, also wenn ich an dem Morgen ohne das Kind heimgefahren wäre, Ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hätte. Ich hatte wirklich diese Nähe, diesen Kontakt, habe ich gebraucht, um überhaupt Bindung aufzubauen. Mhm. Die erste Zeit, wo ich da gesessen habe, das war so ein bisschen, als hätte ich neben einem komplett fremden Kind gesessen. Ja. Die anderen, die kannte ich ja schon über die ganze Schwangerschaft. Nachdem wie die sich im Bauch benommen haben, konnte ich wirklich schon ziemlich genau einschätzen, was das für ein Mensch wird. Ja, da hatte ich wirklich noch absolut keinen Bezug zu. Und ich weiß wirklich nicht, was das mit mir gemacht hätte, wenn ich gegangen wäre. Auf jeden Fall hieß es dann, ja, wenn ich unbedingt will, dann können sie mich halt eben auch auf die Wöchnerinnenstation aufnehmen. Ich gesagt, ja, mache ich. Haben sie mich halt aufgenommen, haben mich dann zu einem Zimmer gebracht. Da lag dann außer mir noch eine Mutter mit Neugeborenen. Das war auch wirklich schwer auszuhalten. Also ich hatte noch kurz mit meiner Mama telefoniert. Die hat gesagt, sie bringt mir ein paar Waschsachen und Klamotten und so. Und dann, ja, dann habe ich im Zimmer eigentlich nur darauf gewartet, bis meine Mama anruft, dass sie da ist und ich dann meine Sachen holen kann und direkt wieder auf die Intensivstation gehen kann. Also in diesem Zimmer bin ich nur zum Essen gewesen dann. Dann ich saß dann die ganze Zeit da auf dem Klappstuhl auf der Intensivstation.
Ja. Und wie lange musste dein Kind dort bleiben?
Das war sonntags. Also sie ist in der Nacht auf Freitag geboren und Sonntagnachmittag sind wir dann nach Hause.
Also gar nicht so lange.
Ja, also es ging ihr ja wirklich gut. Es ging hauptsächlich darum, dass sie nochmal ein bisschen aufgewärmt wird und dann auch die Körpertemperatur hält. Mhm.
Ja.
Und Sonntagsnachmittag sind wir dann nach Hause.
Also eine Frage, die ich mir dann auch stelle, ist ja, also wenn man schwanger ist und man weiß, dass man schwanger ist, dann verhält man sich ja auch auf eine bestimmte Art. Man isst bestimmte Sachen nicht, man trinkt kein Alkohol, man ist da sehr sensibel für Kaffeekonsum. Und wenn man das nicht weiß, dann hat man diese Chance ja gar nicht. Und hast du dann darüber nachgedacht, Mensch, wie waren die letzten Monate? Was ist da gewesen? Und das war ja sicherlich auch für das medizinische Personal dort etwas, ne, wo sie gesagt haben, also dieses Kind, die Frau war nie bei einer Vorsorge, wie auch. Jetzt muss man einfach mal gucken, wie geht's diesem Kind? Also es ist sicherlich auch ein Grund, ne, warum die es einfach erst mal ein, zwei Tage sich angucken wollten.
Also sie haben tatsächlich nicht gefragt. Ob ich Alkohol getrunken habe oder sonst irgendwas, hat keiner gefragt.
Okay. Interessant.
Ich habe mir da natürlich Gedanken gemacht, weil, ja, wie du gesagt hast, normalerweise achtet man wirklich darauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich trinke sowieso nicht viel Alkohol. Mal einen Cocktail mit meiner Mama oder einen Glühwein, wenn es abends kalt ist, hin und wieder mal. Und tatsächlich hatte ich wirklich in dem vergangenen Jahr, auch wenn ich mir gedacht hatte, könntest ja vielleicht auch mal was trinken, wirklich gar keine Lust drauf gehabt.
Ach, guck.
Das war wirklich, als hätte mein Körper schon bemerkt, dass das jetzt keine gute Idee ist, wird mich da so ein bisschen stoppen. Und im Endeffekt hatte ich dann halt in der kompletten Schwangerschaft an der Einschulung von meiner großen Tochter, eine von den Müttern hat eine Flasche Sekt dabei, die sie dann geteilt hat. Und da habe ich ein Glas mitgetrunken. Mhm. Das war dann auch wirklich alles, was ich über die ganze Schwangerschaft getrunken habe. Und ansonsten sind wir halt generell von der Ernährung her so, dass ich mich auch in den vorherigen Schwangerschaften nicht allzu sehr einschränken musste. Also ich vertrage zum Beispiel keinen Fisch. Das heißt, wenn ich Sushi esse, esse ich immer nur vegetarisches Sushi. Und alles, was irgendwie riskant gewesen wäre, war im Endeffekt nur dieses eine Glas Sekt zur Einschulung von meiner Tochter. Und wenn wir uns das jetzt aktuell so angucken, hatte das wirklich keinen Einfluss auf die Kleine gehabt. Super. Also die ist wirklich gesund.
Ja, also dann bist du nach 2 Tagen, konntet ihr im Prinzip nach Hause gehen oder nach 3 Tagen. Also zwischendurch sicherlich dein Partner, ne? Der ist bestimmt auch schon mal dann gekommen.
Einmal war er kurz da. Also die Kinder waren halt zu Hause. Meine Große war auch noch, hat auch noch viele Aufgaben zu machen gehabt, weil die auch krank gewesen war, aber ein bisschen noch was nacharbeiten musste. Da musste er sich darum kümmern und dann musste er ja allen Kindern auch irgendwie erklären, dass sie jetzt ein Geschwisterchen haben.
Mensch, klar, das ist für die ganze Familie war das ja ein...
Mir ist gerade eingefallen, dass ich vorhin was vergessen habe, kurz nachdem die Kleine auf die Welt gekommen ist und kurz bevor wir in den Krankenwagen sind, sind ja auch die beiden Mittleren jetzt, also mein Sohn und meine zweite Tochter, die sind ja dann noch wach geworden.
Okay, die haben das dann mitgekriegt.
Und haben das Baby noch, also sie haben es nicht mitgekriegt, aber sie haben das Baby kurz gesehen.
Ja. plötzlich ein Baby im Wohnzimmer auf Mamas Bauch. Huch.
Ja. Ja, und als die dann am nächsten Tag dann richtig wach waren, musste er ihnen natürlich erklären, was das für ein Baby war und was passiert ist. Und das war für ihn natürlich auch viel Arbeit,
das aufzufangen.
Weil gerade der Kleine hat ja mit diesem kompletten Thema kleine Geschwister noch überhaupt nichts am Hut gehabt. Die großen Mädels, die hatten ja schon ein bisschen Erfahrung gehabt mit dieser kleine Geschwister-Sache. Ja. Ja, der Kleine, der ist dann halt wirklich in eine Situation reingestolpert, auf die er null vorbereitet war. Und ja, die für ihn auch erstmal wirklich überwältigend war.
Ja klar, normalerweise fängt man an, Bücher anzugucken und zeigt Babys und sagt, guck mal, so wird das sein. Und die können sich da so reinfühlen und die fassen mal den Bauch an und legen mal das Ohr drauf oder was weiß ich. Und der hatte ja nix.
Also ein bisschen ging es tatsächlich, weil meine Cousine und meine Schwester zeitgleich schwanger waren. Mhm. Also die Tochter von meiner Cousine ist 3 Monate jünger als meine und die von meiner Schwester 6 Monate jünger.
Da hat er es ein bisschen mitgekriegt.
Mhm. Und ja, da hat er so dieses Prinzip Schwangerschaft so ein bisschen mitbekommen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel das geholfen hat, aber zumindest so dieses Prinzip, man ist schwanger, da wächst ein Baby und dann kommt ein Baby und dann ist das Baby da. Das hat er schon so halbwegs drauf gehabt wegen den kleinen Cousinen. Mhm. Ja, aber für meinen Mann war das dann halt natürlich die 2 Tage, die ich nicht da war. Er musste da auch bei den Kindern dann viel auffangen.
Ja, und war ja selber noch total im Schock wahrscheinlich.
Ja, deswegen hat er dann halt eben auch, auch weil noch Wochenende war, kaum Zeit gefunden, dann vorbeizukommen. Mhm. Er war halt, wie gesagt, einmal kurz so für eine Stunde war er da gewesen, hat mir was zu essen gebracht, hat der Kleine mal Hallo gesagt. Aber dann war er auch schon wieder weg bis Sonntagnachmittag. Ja,
also auch hart für dich, ne, da die ganze Zeit dann so alleine im Prinzip zu sein.
Und sonntags wurden wir dann wirklich von jetzt auf gleich entlassen. Mhm. War dann nochmal ein bisschen schwierig, weil Stillen hat gar nicht funktioniert. Okay. Es kam keine Milch, gar nichts, kein einziger Tropfen. Mhm. Wir hatten in den Tagen, wo ich dort war, zwischendurch mal probiert abzupumpen. Aber da hatten wir vielleicht 2 mini kleine Tröpfchen Milch. Also da kam wirklich noch überhaupt nichts.
Und anlegen ging nicht?
Doch schon. Also ich habe sie auch regelmäßig dann angelegt, in der Hoffnung, dass das die Milchproduktion dann anregt. Aber es kam halt nichts die ganzen Tage. Deswegen hat sie, während wir im Krankenhaus waren, immer diese fertiggemixten Flaschen bekommen. Ja, und dann wurden wir halt Sonntagnachmittag von jetzt auf gleich entlassen. Alle Geschäfte zu und Stillen funktioniert gar nicht. Und dann hat sich aber meine Schwester eingeschaltet, die ist auch Kinderkrankenschwester und hat zu der Zeit an der Uniklinik gearbeitet, war halt eben im Beschäftigungsverbot wegen ihrer Schwangerschaft, hat aber immer noch guten Kontakt zu den Kolleginnen da und dann hat sie einfach mal die Kolleginnen am Kinderzimmer angerufen und hat denen erzählt, was passiert ist und gesagt, dass wir ein bisschen Milchproblem haben. Ja, dann ist er doch auf die Arbeit gefahren und hat uns da auch diese fertigen Formularfläschchen besorgt und kam dann am gleichen Abend noch mit ihrem Mann und einer Tasche mit diesen Fläschchen vorbei.
Sag mal, und hattet ihr noch alles so für ein Baby da von deinem Sohn? Der war ja auch noch klein, so Klamotten und alles?
Nein, gar nichts mehr, weil wir hatten ja mit der Familienplanung komplett abgeschlossen. Ihr habt
schon alles weggegeben.
Wir haben alles weggegeben, gerade so die ganz kleinen Babysachen. Ja, die Babyschale, den Laufstall hatten wir verschenkt, alles Mögliche. Wir hatten wirklich, ich hatte sogar alle Babykleider bis Größe 80 schon meiner Schwester gegeben. Weil die ja auch schon schwanger war und ich gesagt habe, okay, wir brauchen die Sachen nicht mehr und dann könnt ihr sie haben, dann stehen sie halt bei uns und wir haben den Platz jetzt.
Also du hattest nichts mehr, du musstest alles wieder neu
wir
irgendwie.
Wir hatten nichts mehr.
Ja. Aber hattest ein gutes Umfeld, was dich ein bisschen versorgt hat.
Ja, also mein Mann ist direkt an dem Freitag ist er zu den Nachbarn gegangen, weil wir wussten zufällig, dass deren kleine Tochter seit kurzem aus der Babyschale rausgewachsen war und sie die jetzt verkaufen wollen. Er hat dann gefragt, ob wir vielleicht die Babyschale kriegen können. Und meine Mama und meine Schwester, die sind dann einkaufen gegangen und haben ein bisschen Neugeborenenkleidung gekauft. dass wir zumindest das noch da haben.
Ja. Wie haben die denn, reagiert? Wie hat dein Umfeld reagiert? Also deine Familie, deine Freundin, wie war das? Deine Schwester, deine Mutter?
War hauptsächlich tatsächlich positiv.
Sehr gut.
Gerade meine Familie hat wirklich extrem positiv reagiert. Mhm. Die haben auch keine blöden Fragen gestellt, haben es einfach so genommen, wie es jetzt war, haben sich für mich gefreut. Mhm. Meine Schwester tatsächlich, als ich ihr aus dem Kreißsaal noch geschrieben habe, erstmal so vorsichtig nachgefragt, darf man gratulieren? Mhm. Weil ich gesagt habe, ja, darf man. Ich freue mich wirklich. Und dann hat sie sich auch wirklich auch für mich gefreut.
Schön. Sehr schön.
Also die haben wirklich alles sehr positiv
reagiert.
Das ist ja toll. Ja.
Und wenn du dann hast du ja sicherlich auch so zurückgeschaut und irgendwie geguckt, Mensch, gab es irgendwelche Anzeichen, die ich hätte deuten können? Also wenn ich irgendwie die Kapazität gehabt hätte, das zu interpretieren?
Im Nachhinein gab es tatsächlich so ein paar Situationen. Ja. Also ich hatte zum Beispiel, das war um Ostern rum, hatte ich eine Phase gehabt, wo mir extrem übel war. Aber Übelkeit ist bei mir eine Stressreaktion auch. Und gerade in der Phase hatte ich eine wichtige Hausarbeit geschrieben, die dann halt eben auch schon im Zweitversuch, was dann halt noch ein bisschen mehr gestresst hat. Und außerdem hatte mein Opa da gerade starke gesundheitliche Probleme gehabt und ich habe da auch wirklich viel Zeit verbracht. Dann war das für mich halt mehr so ein bisschen so eine Stressreaktion.
Ja. Und nicht die Frühschwangerschaft, die da gerade war.
Ja, okay. Ja. Es war auch, bei den meisten Schwangerschaften war mir wirklich bis ins dritte Trimester übel. Da war es halt eben vergleichsweise wenig. Das war vielleicht 2 Wochen, wo ich da Probleme hatte. Und dann war es das halt auch schon wieder gewesen. Als die Hausarbeit vorbei war, war es vorbei. Und ja, als es dann so Richtung Sommer, Herbst ging, hatte ich Rückenschmerzen. Ich hatte aber auch 2 Kinder, 2 und 4 Jahre alt, die ständig getragen werden wollten. Wenn du halt ständig links und rechts jeweils ein Kind auf dem Arm hast, dann kriegst du halt Rückenschmerzen. Mhm. Deswegen habe ich mir da jetzt auch nichts großartig bei gedacht.
Und darf ich mal fragen, also ich glaube, das ist auch eine häufige Frage, hattest du denn keinen Bauch? Also bei dem Mädchen, was ich mal betreut habe, die hatte tatsächlich keinen, also man sah das nicht. Das war auch in der kalten Jahreszeit und die hatte dann erst, als sie kam, so einen größeren Pulli an, ne, sodass man also wirklich gar nichts gesehen hat. Aber selbst als die nackt war, hat man gedacht, naja, also vielleicht so ein bisschen rundlicher um die Hüften, aber die hatte jetzt nicht so diesen typischen Babybauch. Wie war das bei dir?
Also ich hatte einen Bauch, den hatte ich allerdings schon seit 2 Jahren. Mhm. Nach der Geburt von meinem Sohn gab es so einen kleinen Rest Schwangerschaftsbauch, der einfach nicht mehr zurückgegangen ist.
Klar.
Also ich hatte wirklich seit der Geburt von meinem Sohn einfach
so ein Bäuchlein.
Kleines Bäuchlein. Ich habe mich damit arrangiert. Mhm. Ja, anscheinend hat die kleine Maus mehr Platz nicht gebraucht als dieses kleine Restbäuchlein, das vom großen Bruder jetzt noch übrig gewesen ist. Ich gehe halt eben auch davon aus, dass sie vielleicht, wenn sie getreten hat, mehr so Richtung Wirbelsäule getreten hat, was dann vielleicht die Rückenschmerzen erklärt hat.
Oder man interpretiert es ja dann auch anders, ne? Man denkt irgendwie, ach, der Darm ist gerade ein bisschen unruhig oder irgendwie so.
Ja, ich habe tatsächlich auch extreme Darmbewegungen. Ich habe fast jeden Tag ein Blubbern im Bauch, das man auch von außen teilweise spüren kann, das man auch als Babytritter interpretieren könnte.
Da hast du mir doch auch im Vorgespräch noch eine Situation erzählt, die im Nachhinein wirklich ganz, ganz verrückt ist. Magst du das nochmal erzählen?
Naja, ja, also das war ungefähr 1 Monat vor der Geburt. Ich lag mit meinem Mann im Bett, wir kuscheln so ein bisschen. Er streicht mir so über den Arm, so ein bisschen über die Hüfte, über den Bauch und plötzlich hält er inne. Und einen Moment lang tut sich gar nichts. Er bewegt sich nicht, er sagt nichts. Ich frage, was ist denn los? Und er so pst, 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 steht auf. So muss ich sagen, er hat auch eine Krankenpflegeausbildung gemacht und hat deswegen ein eigenes Stethoskop. Also er steht dann auf und geht sein Stethoskop holen, zieht sich das Stethoskop um und hört meinen Bauch ab. Ich bin total verwirrt und frage ihn, was zur Hölle machst du da? Und er sagt, da war was. Was soll denn da gewesen sein? Und er sagt, das hat sich angefühlt wie so ein sechster Monatsfüßchen. Da war nichts. Und es kam auch wirklich nichts mehr. Also er hat mit dem Stethoskop, mit dem er auch bei den anderen Kindern die Herzschläge hören konnte, hat er nichts gehört. Er hat die ganze Zeit nochmal meinen Bauch befühlt. Da war aber nichts mehr, es kam nichts mehr. Wo wir es dann auch beide abgetan haben als, ja okay, entweder hat er meinen Darmrabatz gemacht oder er hat sich wirklich irgendwas eingebildet. Aber im Nachhinein hat die kleine Maus da anscheinend einmal angeklopft.
Hat mal gesagt, übrigens, ich bin hier. Mensch, zwei erfahrene Eltern, aber nichts gemerkt. Das ist, glaube ich, das, was einem so schwerfällt, sich vorzustellen, ne?
Ja, das ist auch wirklich das, was viele dann sagen. Also ich habe auf Instagram die letzte Zeit einige Reels zu dem Thema gesehen, wo es dann in den Kommentaren dann heißt, ja, die einzige Variante, wie ich mir vorstellen kann, dass sowas überhaupt passieren kann, sind 16-jährige Erstgebärende, die überhaupt noch nicht wissen, wie sich eine Schwangerschaft anfühlt. Ja. Nein, das kann einem auch mit fast 30 beim vierten Kind passieren.
Und das sagen die Studien tatsächlich auch genauso. Du bist ja hier auch in den Podcast gekommen, weil du gesagt hast, du möchtest gerne so ein bisschen darüber aufklären und auch verhindern, dass diese Fragen gestellt werden, die manchmal so verletzend vielleicht sind oder sehr unangenehm sind. Und du kannst ja mal sagen, was dir da begegnet ist, wo wir einfach mal gucken können, ob wir da eine Möglichkeit finden, einen Tipp zu geben, wie man damit vielleicht hätte besser umgehen können.
Also die meisten negativen Reaktionen waren halt wirklich dieses Jahr, das kann gar nicht sein. So eine Schwangerschaft muss man doch bemerken. Oder halt eben auch so dieses Jahr, wie kann man so blöd sein und seinen Körper so schlecht kennen? Wobei es tatsächlich daran lag, dass ich meinen Körper relativ gut kenne, dass ich überhaupt die Schwangerschaft ausgeschlossen habe. Weil ich halt eben diese körperlichen Reaktionen, die ich auch in der Schwangerschaft hatte, auf ungefähr 10 andere Sachen zurückführen konnte, die alle realistischer waren, als ich bin trotz Verhütung nochmal schwanger geworden.
Und das ist ja auch dieser Schutzmechanismus, ne, von dem ich da eingangs schon gesprochen habe, kann ich auch gleich nochmal was zu sagen, aber dass einfach unser Gehirn eine Lösung für findet oder eine Erklärung für findet, ne, warum das jetzt so ist. Und diese Fragen, die da so kommen, wo man so denkt, das kann ja nicht sein, merkt man wirklich nichts. Ne? Also dein Partner hat offensichtlich den Fuß vom Kind oder eine Hand vom Kind gespürt und dann seid ihr zu dem Schluss gekommen, nein, das kann nicht sein. Also es gibt vielleicht Anzeichen, aber es gibt auch immer eine andere Deutung dafür. Die ausbleibende Menstruation kann Stress sein oder kann nur, du hast Kinder bekommen und dann hat sich das immer verändert. Oder bei anderen Frauen ist das vielleicht so, dass die sagen, bin ich wahrscheinlich früh in die Wechseljahre gekommen oder was weiß ich, ne? Eine Gewichtszunahme kann man erklären mit, ich habe jetzt auch viel gegessen, ne? Um Weihnachten rum nimmt man halt zu. Kindsbewegungen werden als Darmbewegungen interpretiert oder eine Übelkeit kann auch immer ein Magen-Darm-Infekt sein oder wie du sagst, stressbedingt. Ja, man findet eine Erklärung.
Ich wurde auch häufiger gefragt, warum ich das nicht gemerkt habe, als ich zugenommen habe, weil ich habe wirklich auch zugenommen.
Ja.
Es waren so ungefähr 10 Kilo, die ich dann so über das Jahr drauf hatte. Wurde ich auch gefragt, ob ich das nicht gemerkt hätte, wo ich gesagt habe, doch natürlich habe ich das gemerkt, aber das sind die 10 Kilo, die mein Gewicht immer hoch und runter schwankt. Das ist innerhalb von einem Jahr
schon viel.
Ich lebe damit jetzt seit 20 Jahren und ich habe halt starke Gewichtsschwankungen. Also ich habe auch wirklich nicht so viel zugenommen wie in den anderen Schwangerschaften. In anderen Schwangerschaften habe ich teilweise 25 Kilo zugenommen. Das hätte man sich nicht anders erklären können.
Wow.
Aber ja, dieses eine Mal hat sich halt wirklich im Rahmen gehalten.
Also eine Frage, die sich viele ja immer stellen oder was unterstellt wird, ist, dass man es wusste, aber verleugnet hat. Und da ist es so, dass die Studien sagen, beides gibt es. Es gibt diese unbewusste Verdrängung, wo man es selber echt nicht weiß. Und es gibt natürlich auch die bewusste Verleugnung, ne? Also man hat so einen Verdacht, aber der wird dann so weggeschoben, weil man, das darf ja nicht sein. Und was du auch gerade gesagt hast, dass oft gedacht wird, das sind immer ganz junge, alleinstehende Frauen nach One-Night-Stands so ungefähr. Nein, Es sind alle Altersgruppen und 80%, das finde ich auch so interessant, 80% leben in festen Beziehungen und nein, sie simulieren nicht. Das ist ein psychischer Abwehrmechanismus, aus welchem Grund auch immer, weil das gerade nicht ins Leben passt oder weil das gerade nicht sein darf oder man kann es dann offensichtlich nicht selber wissen. Also das eigene Gehirn schützt einen davor, diesen Schritt zu tun, zu sagen, ach doch, das könnte sein. Ne? Also es kann dann einfach nicht sein.
Also ich glaube tatsächlich, wenn es für mich nicht so ausgeschlossen gewesen wäre, dass ich nochmal schwanger geworden bin, hätte ich es wahrscheinlich gemerkt. Ja. Also ich denke, wenn ich nicht seit Jahren gesagt habe, gut, ich werde nicht mehr schwanger, ein Termin für die Vasektomie vom Mann steht quasi schon, wir verhüten auch immer und achten auf alles. Wenn das nicht gewesen wäre, denke ich schon, hätte ich wahrscheinlich bei wesentlich schwächeren Anzeichen einen Test gemacht. Es lag halt auch so ein bisschen daran, dass ich mir einfach 100% sicher war, das kann nicht passiert sein. Es kann wirklich sein, dass da einfach so eine Blockade bei mir im Kopf war, die das dermaßen kategorisch ausgeschlossen hat, dass auch absolut keine Möglichkeit war, in die Richtung überhaupt weiterzudenken.
Ja, genau. Basina, wenn es an dich rangekommen wäre, wenn du es gemerkt hättest früher, was wäre dann gewesen? Also kannst du das für dich, also ist vielleicht jetzt eine harte Frage irgendwie so, ne? Aber du musst es auch nicht beantworten.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Schwangerschaft nicht fortgeführt hätte. Wir waren wirklich durch. Ich habe schon 2 Jahre vorher gesagt, noch ein Kind möchte ich nicht mehr. Wir hatten teilweise bei den Geburten vorher schon Probleme gehabt. Danach habe ich gesagt, egal was passiert, ich kriege kein Kind mehr. Das heißt, hätte ich
hättest du es gewusst.
Bei Zeiten von der Schwangerschaft erfahren, hätte ich sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht fortgeführt. Im Nachhinein bin ich froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Es ist ein wirklich ganz bezauberndes Kind.
Ja, das würde mich auch nochmal interessieren. Wie hast du es geschafft, eine Beziehung aufzubauen zu diesem Kind? Also weil das war ja völlig unwirklich, ne? Also dieses Kind war plötzlich da und du warst so, das ist mir fremd.
Es war schwerer als bei den anderen. Ja. Es war wirklich am Anfang sehr schwer. Es war im Nachhinein wahrscheinlich gut, dass ich einfach die kompletten 3 Tage im Krankenhaus da auf der Intensivstation verbracht habe. Kurz zum Essen runter, vielleicht mal 3-4 Stunden zum Schlafen. Aber ansonsten habe ich eigentlich tags und nachts die ganze Zeit da auf diesem Klappstuhl an dem Wärmebettchen gesessen, Kind mal auf dem Arm gehabt, Kind mal hingelegt. Wir hatten sehr viel Nähe am Anfang. Ja. Das hat wirklich geholfen, dann da eine Beziehung aufzubauen.
Und du hast mir auch erzählt, dass du zu Hause das fortgesetzt hast, ne? Dass du sie dann die ganze Zeit auf dem Bauch hattest. Sie hat auf deinem Bauch gelebt.
Ja, also sie hat wirklich die ersten 2 Wochen, die Kinder hatten ja auch noch Ferien gehabt. Also die Große hatten wir erstmal die letzten paar Tage von der Schule entschuldigt, haben gesagt, wir können sie jetzt so gerade nicht in die Schule schicken. Die kommt jetzt bis zu den Ferien nicht mehr. Ja, da haben wir dann einfach bis zu den Weihnachtsferien und dann über die Weihnachtsferien die ganze Zeit auf dem Sofa gelegen zusammen und haben versucht, irgendwie klarzukommen. Ja.
Und habt alle gebondet und gekuschelt und seid zusammengewachsen als Familie.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, also du hast gesagt, dein Umfeld war sehr unterstützend, also dein enges Umfeld, deine Verwandten und Freunde. Welche Unterstützung hättest du dir ansonsten in dieser Situation gewünscht? Was kannst du anderen Personal in der Klinik, was kannst du uns mitgeben? Wie hättest du dir gewünscht, dass die Menschen sich verhalten hätten dir gegenüber? Welche Unterstützung hättest du dir gewünscht?
Also gerade in der Klinik hätte ich mir wirklich gewünscht, dass mir da vielleicht jemand geholfen hätte, das zu erklären. Also ist klar, die haben jetzt nicht viel Zeit, die sind auch chronisch unterbesetzt und die haben sehr viel Arbeit. Aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass jemand, der gerade einen klaren Kopf hat, sich da vielleicht die 5 Minuten nehmen kann und das alles dann erklärt, was da gerade passiert
ist. Wurde dir eine psychologische Begleitung angeboten?
Nein.
Gab kein Angebot?
Gab kein Angebot. Die aus dem Rettungswagen haben uns beim Jugendamt gemeldet. Gab dann vom Rettungsdienst eine Meldung beim Jugendamt wegen prekären Wohnverhältnissen.
Oh, wow.
Weil, wir waren halt die ganze Woche krank. Spielzeug lag überall rum, war nicht aufgeräumt. Nachts um 2:30. Das Einzige, was wir bekommen haben, war Stress mit dem Jugendamt.
Und die haben euch auch keine Unterstützung angeboten, sondern also...
Ja, wir haben mit der Sachbearbeiterin wirklich Pech gehabt.
Also weil Jugendamt, das hört sich natürlich immer so gruselig an, ne, für Eltern, so, ja, dann hat das Jugendamt und also, aber eigentlich sind die ja auch dafür da, einen dann zu unterstützen, zu gucken, was kann man tun, wie kann man euch helfen, wie, also dass es alles in gute Bahnen kommt. Da, also es hätte ja auch ein ganz tolles, unterstützendes Netzwerk geschaffen werden können für euch. Aber das war offensichtlich nicht der Fall.
Nee, also wir hatten da wirklich extrem Pech und ja, das ging dann wirklich bis hin zu, ich müsste mich entscheiden, ob ich mein Studium weiterführen oder meine Kinder behalten möchte.
Wahnsinn.
Das heißt, das erste Jahr war dann auch wirklich nur stressig.
Krass. Was hättest du dir gewünscht?
Ein bisschen mehr Unterstützung statt Verurteilungen.
Ja.
Im Krankenhaus hatte ich ständig das Gefühl, mir glaubt keiner. Dann halt wirklich die Stunden, die ich da gesessen hatte und nicht wusste, ob mein Kind überhaupt am Leben ist.
Ja, also mehr bessere Kommunikation mit dir.
Ja, es gab keine Kommunikation. Ich habe mich super alleingelassen gefühlt. Und das Ganze dann in so einer wirklich psychisch herausfordernden Situation. Das war wirklich eine Ausnahmesituation. Mir ging es psychisch nie so schlecht wie an diesem Morgen. Ich habe mit meiner Schwester geschrieben. Und als die mich fragte, wie es mir ging, habe ich ihr nur geschrieben, ich weiß nicht, wie es mir geht. Ich bin die ganze Zeit am Weinen.
Ja. Ist ja auch eine Antwort. Ja, das ist ein Schock, ne? Das ist eine Schocksituation, also wo man wirklich, also vielleicht auch, also man kann vielleicht sagen, ein Trauma.
Ja, und halt statt Hilfe anzubieten, das aufzuarbeiten,
ja,
wird dann quasi nochmal draufgehauen. Also was ich mir wirklich wünschen würde, wären Hilfsangebote. Meinetwegen auch einfach nur irgendwelche Nummern an die Hand gegeben werden, wo man sich melden kann, weil ich hatte wirklich keine Ahnung, wo ich anfangen soll, was ich machen soll. Ich hatte keine mentalen Kapazitäten gehabt.
Also ich denke auch, ne, ein Gesprächsangebot wäre mal so das Mindeste gewesen. Ne? Und also ich denke eigentlich auch mit einem Experten, einer Expertin, also einer Psychologin vielleicht, das wäre sicherlich hilfreich gewesen. Ne? Aber auch eine andere Person, die vielleicht einfach sagt, Mensch, wie geht's dir? Möchtest du reden? Was kann ich tun? Irgendwie so, ne? Also, dass man einfach dir zeigt, man ist da, man ist empathisch.
Ja.
Hattest du denn zu Hause dann noch eine Hebammenbetreuung? Also, du hattest vielleicht ja durch die anderen Schwangerschaften eine Hebamme und hattest du dann weiter Betreuung und hat das noch geklappt mit dem Stillen? Das würde mich noch interessieren.
Ja, also ich hatte eine Hebamme. Ja. Ich hatte bei meinen 3 Geburten vorher eine Beleghebamme gehabt, die mich durch Schwangerschaft, Geburt und Nachsorge begleitet hat. Und als die Kleine dann auf die Welt kam, hat mein Mann morgens, als die Bürozeiten waren, erstmal beim Kindergarten angerufen, beim Kinderarzt angerufen und bei der Hebamme angerufen.
Ja.
Die hat er dann gefragt, ob sie da sich vorstellen könnte, spontan die Nachsorge zu machen, weil wir kannten uns ja schon. Ich mochte sie wirklich sehr gerne. Und sie hat ihn erst mal angemeckert, wieso sie erst jetzt davon erfährt, warum ich mich nicht schon viel früher in der Schwangerschaft gemeldet habe. Weil gesagt habe, ja, weiß es ja auch erst seit jetzt. Aber dann kam sie für die Nachsorge. Ja, das war dann auch schön, dass sie wenigstens da war. Und ich glaube, das war auch das, was mir am meisten geholfen hat, dass dann eine vertraute Person von außerhalb dann noch da war und sie war auch wirklich sehr empathisch und hat mich auch sehr unterstützt.
Super.
Und das hat mir wirklich geholfen.
Sehr, sehr schön.
Mit meinem Stillen, das hat dann auch irgendwann funktioniert.
Ach,
als wir dann die fertigen Flaschen langsam ausgeschlichen haben, habe ich schon gemerkt, da fängt es an zu arbeiten. Tatsächlich haben die Flaschen genauso lange gereicht, bis ich dann wirklich komplett stillen konnte.
Verrückt. Hat das gute Bonden, das viele Bonden dann auch wahrscheinlich seins dazu getan.
Ja, es war wirklich viel Arbeit, aber am Ende hat es alles funktioniert.
Wow. Basina, wie hat sich dein Leben dadurch verändert, nochmal Mutter zu werden, noch ein Kind zu bekommen oder euer Familienleben?
Also es hat erstmal alles stressiger gemacht. Wir waren jetzt mit den 3 Großen, waren wir so halbwegs durchs Gröbste durch. Der kleinste von den 3 war 2,5. Ja, also die schlafen durch und hängen nicht mehr komplett an einem. Und es hat sich alles eingespielt. Und da sind wir natürlich nochmal zurückgeworfen worden.
Ja.
mein Sohn, der ist halt auch durch die plötzliche Geburt in seiner Entwicklung nochmal ein Stück zurückgegangen. Mhm. Der konnte plötzlich Sachen nicht mehr, die er vorher gekonnt hatte, und hat auch ewig gebraucht, bis er angefangen hat zu sprechen. Mhm. Und wir sind uns tatsächlich sehr sicher, dass das ausgelöst war durch die Geburt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das war, weil das so plötzlich war, oder ob das mit Vorbereitung auch passiert
das
wäre.
Das gibt es ja manchmal. Also das gibt es ja auch mit Vorbereitung manchmal, ne? Dass die Kinder, also ja, gerade so kleine Kinder, dass die dann nochmal so ein bisschen in die Regression gehen, also nochmal so zurückgehen, ne? Plötzlich nochmal Windeln brauchen oder plötzlich wieder Fläschchen trinken wollen oder an die Brust oder plötzlich wieder, ja, keine Ahnung, Sachen nicht mehr können, die sie schon konnten. Das gibt es schon häufiger mal, aber sicherlich ist das verstärkt, ne? So ganz ohne Vorbereitung. Also könnte ich mir jetzt schon vorstellen.
Ja, also wir sind uns wirklich sicher, dass es an der Geburt lag, weil das war von heute auf morgen, als die Kleine dann auf der Welt war. War halt viel Arbeit. Man hat plötzlich wieder ein Neugeborenes und wir mussten viel umbauen. Mhm. Ja, es kam dann wirklich sehr vieles auf einmal. Dann noch der Stress mit dem Jugendamt. Mhm. Ja, ich war im Endeffekt einfach nur heilfroh, als das erste Jahr vorbei war und wir dann langsam wieder in geregelte Bahnen gekommen sind. Und jetzt, so wird ja jetzt im Dezember schon 3, sind wir auf jeden Fall wieder auf dem Stand, auf dem wir vorher waren.
Ja.
Es hat sich jetzt alles eingespielt. Mhm. Die Familie funktioniert wieder genauso, wie sie vorher funktioniert hatte. Hat halt alles ein Weilchen gedauert.
Na klar, das kann man sich vorstellen. Dass ihr da erstmal reinwachsen musstet. Ja, ich würde gerne noch mal was zum Phänomen unerkannter Schwangerschaft sagen, weil ich natürlich hier deinen Besuch auch so ein bisschen zum Anlass genommen habe, zu recherchieren. Und ich habe mir dazu so die Studien der letzten 15 Jahre angesehen, verlinke ich euch natürlich auch zum Nachlesen. Aber so zusammenfassend kann man sagen, dass man davon ausgeht, dass eben diese unerkannte Schwangerschaft ja in gewisser Weise so ein Überlebensmechanismus der Psyche ist, ne? Also wenn eine Schwangerschaft das bisherige Leben einfach komplett erschüttern würde oder in diesem Moment einfach so erschüttern würde, ja, und egal, ob das jetzt dadurch kommt, weil da gerade Beziehungsprobleme sind oder eine finanzielle Not oder ein gesellschaftlicher Druck oder einfach nur in Anführungsstrichen so eine private oder berufliche Überforderung oder welche Gründe auch immer, dann kann die Psyche das wirklich wegblenden. Und das ist keine bewusste Entscheidung, sondern das ist wirklich ein unbewusster Schutz. Und deshalb brauchen eben Frauen, denen das widerfährt, ganz viel Verständnis und keine Verurteilung. Weil mit der richtigen Unterstützung können sie nämlich dann meist zu ganz liebevollen Müttern werden. Und ich finde, deine Geschichte, Basina, zeigt ja auch nochmal so deutlich, dass so unser Gesundheitssystem, unsere Gesellschaft Frauen in solchen herausfordernden Situationen einfach besser unterstützen müssten, ja, damit sie eben Hilfe finden und nicht dann auch noch so Scham und Ausgrenzung erleben. Und die deutsche Versorgungsrealität ist aber, dass wir gar keine einheitlichen Standards haben, also die fehlen bisher. Und die Versorgung ist deshalb so regional sehr stark unterschiedlich und das ist immer ganz abhängig von der Erfahrung des behandelnden Teams oder von der Persönlichkeit vielleicht auch von einzelnen Menschen tatsächlich. Und weil ich weiß, dass hier auch viele Hebammen mithören, für uns ist in der Betreuung, denke ich, super wichtig, dass wir ja in erster Linie natürlich total einfühlsam reagieren, dass wir den Frauen keine Vorwürfe machen. Wir erinnern uns, Verdrängung ist ein Schutzmechanismus. Natürlich gibt es keinen Mutterpass und keine dokumentierte Vorsorge. Und wenn jetzt eine Frau tatsächlich mal Alkohol getrunken hat oder sich halt eben anders, nicht besonders schwangerschaftskonform verhalten hat, dann macht sie sich in diesem Moment garantiert schon selbst genug Vorwürfe und braucht die nicht noch dann von uns. Und ja, dass wir uns in Erinnerung rufen, die Frauen stehen unter Schock. Da braucht es ganz viel Verständnis für diesen Schockmoment. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn irgendwie möglich, eine sofortige psychologische Unterstützung anzubieten und eine Traumaverarbeitung auch anzubieten oder zu unterstützen. Und ganz wichtig ist, die Mutter-Kind-Bindung fördern, ne? Also die beiden jetzt möglichst nicht zu trennen, ja, und auch eine langfristige Begleitung anzubieten. Und bei Bedarf ist klar, Überweisung an Fachärzte, je nachdem, wie da die Bedarfe sind. Ich finde es ja auch immer super spannend, wenn man dann mal so in andere Länder schaut, ja, wie die mit bestimmten Dingen umgehen. Und da lohnt es sich mal, in die irischen Guidelines zu schauen. Also die haben nämlich tatsächlich Guidelines von 2024. Und da können wir uns einiges abschauen, denn da gibt es einen sogenannten Letter of Intent für eine transparente Kommunikation im Team. Also da wird eine Kommunikationsart vorgegeben. Es gibt spezielle Vertraulichkeitsrichtlinien und es gibt einen ganz strukturierten Nachsorgeplan, und zwar für 12 Monate postpartal. Und das, finde ich, ist ja schon mal was.
Das ist auf jeden Fall was. Ja. Also im Vergleich zu dem, gucken Sie jetzt bitte mal selber, wie Sie damit klarkommen, wäre das wirklich was gewesen, das ich mir gewünscht hätte. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß bis heute nicht, was ich in der Situation hätte machen können.
Ja.
Selbst 2,5 Jahre später könnte ich jemanden, der in der Situation ist, keinen Tipp geben, wie man sich verhalten soll.
Ja.
Weil ich einfach die ganze Zeit nur damit beschäftigt war, irgendwie klarzukommen. Ja.
Also ich glaube, einfach wirklich sich hinzusetzen, mit dir zu sprechen, zu gucken, was sind deine Gedanken, und zu sagen, du bist nicht die Einzige, der sowas passiert, dich auch zu entlasten, ne? Und zu sagen, Mensch, du konntest nichts dafür. Also ich bin ja keine Psychologin, ne? Aber wenn ich mir nochmal so deine Situation vor Augen führe, Studium, 3 kleine Kinder, Pflege vom Opa. Jedenfalls, wenn ich mir so diese Lebenssituation so, ne, vor Augen rufe, dann denke ich einfach, du hattest ja auch keine Kapazitäten für viel Selbstfürsorge. Ne? Also vielleicht hat deine Psyche dich auch einfach davor bewahrt, dich um noch etwas kümmern zu müssen.
Ja, das kann gut sein. Ja, wirklich, Kapazitäten für mich waren in dem Jahr wirklich keine da gewesen. Mhm.
Nee, also ich glaube wirklich, also dieses so einen strukturierten Gesprächsplan, also würde auch mir als Hebamme dann, glaube ich, in dem Moment helfen. Ne? Also dass ich weiß, was dir dann vielleicht hilft. Also ich kann da ja nur mit meiner Empathie irgendwie rangehen und gucken, wie ich dann mit dir umgehe, wie ich dich betreuen kann, wie ich dich unterstützen kann.
Ja, das ist auch schon mal ein guter Anfang.
Ja, bestimmt. Und also ich würde immer denken, ne, möglichst schnell eben Mutter und Kind zusammenzubringen, oder zumindest, wenn es nicht möglich ist, vielleicht geht es dem Kind wirklich noch nicht so gut, es hat vielleicht noch Anpassungsstörungen oder so, aber dann zumindest dich zu informieren über den Verbleib vom Kind, wie es ihm geht, dich mit Fotos zu versorgen, dich da anzubinden. Ne? Und also, was ich tatsächlich in deinem Bericht eine ziemliche Katastrophe finde, sind diese Situationen, wo du alleine gelassen wurdest, wo du einmal vor diesen Kreißsaal gestellt wurdest, ohne Übergabe, und dann dich selber kümmern musstest, und wo du eben im Kreißsaal einfach sehr lange alleine gelassen wurdest. Was sicherlich mal passieren kann aufgrund von, ne, da ist gerade unglaublich viel los, aber was man zumindest versuchen kann zu verhindern, oder, also ich glaube, so für ein paar Sätze ist immer zwischendurch Zeit, ne? Dass man kurz sagt, Mensch, dem Kind geht's gut, sobald es irgendwie geht, bringen wir euch zusammen, oder also so eine kurze Info, ich glaube, das hilft einem dann schon.
Ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, als hätte ich das alles nur geträumt.
Ja. Gut, dass du dieses eigene Foto hattest, ne? Also das denke ich immer, dass du dieses Foto hattest.
Ja, also ich war im Nachhinein so froh, ich hab nicht drüber nachgedacht, ich habe einfach nur mein Handy genommen und dieses Foto gemacht und habe mir im Kreis einfach die ganze Zeit das Foto angeschaut. Ja. Weil das einfach, es ist mir nicht in den Kopf reingekommen, dass ich gerade ein Kind bekommen habe. Und ich hätte dann wahrscheinlich nach einer Stunde im Kreißsaal gar nicht mehr gewusst, was ich überhaupt da mache. Das Beste, was an dem Abend wirklich passiert ist, ist, dass ich wirklich dieses Foto gemacht habe.
Mhm. Und dich halt nicht alleine zu lassen, ne? Und wenn man selber nicht das leisten kann gerade, dann vielleicht dafür sorgen, dass, weiß ich nicht, vielleicht hätte deine Mutter doch irgendwie kommen können oder irgendwas, ne? Also dass man das irgendwie organisiert, dass du einfach mit diesem Kopfkino und mit diesem ganzen Schock nicht alleine bist.
Mhm.
Liebe Basina, ich frage meine Gäste ja immer, ob sie irgendwas mitbringen oder vorstellen möchten. Ein Buch, ein Tool, eine Studie, ein Verein, ein Film, ein Gedicht, eine Veranstaltung. Gibt es irgendwas, was du gerne teilen würdest?
Ja, also was ich tatsächlich habe, ist so der Leitsatz, nachdem wir jetzt die ersten 2 Jahre wirklich gelebt haben, nämlich immer einen Schritt nach dem anderen.
Ja.
Es war wirklich viel, was plötzlich da war. Es war viel, das wir machen mussten. Es war viel, mit dem wir fertig werden mussten.
Ja.
Aber wir haben immer gesagt, drüber nachdenken und dann einen Schritt nach dem anderen machen. Erstmal ankommen, eine Bindung zu dem Kind aufbauen. Wenn man immer einen Schritt nach dem anderen macht, dann kommt man am Ende auch irgendwann an.
Sehr gut. Das ist doch ein guter Rat. Ich glaube, in vielen Situationen, aber in der ganz besonders.
Ja.
Okay, ich habe auch noch eine kleine Take-Home-Message für alle, die jetzt zuhören. Es kann jede treffen, also Vorurteile ablegen. Verdrängung ist ein Schutzmechanismus. Wir sollten da niemanden verurteilen. Früherkennung rettet Leben. Also ne, wenn man einen Verdacht hat, handeln. Also auch an vielleicht alle ÄrztInnen da draußen, ne, wenn jemand kommt zu euch, eher mal einen Schwangerschaftstest mehr machen. Und diese traumainformierte Betreuung. Also wir müssen uns wirklich darüber klar sein, diese Situation ist so krass überfordernd und mindblowing. Da muss man wirklich ganz, ganz sensibel mit umgehen. Und so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ganz essentiell. Also ich würde mir immer wünschen, ich würde mir immer einen Psychologen dazu holen, ja, der mich da einfach unterstützt in der Versorgung, in der Betreuung.
Ja, ich glaube, das hat auch wirklich viel geholfen. Ja.
Und mit diesem Wissen könnt ihr alle dort draußen einen wertvollen Beitrag zur Entstigmatisierung und besseren Versorgung dieser ganz vulnerablen Gruppe leisten. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Basina, dass du uns an deiner, ja, an deinem sehr intimen und wirklich besonderen Erlebnis so nah hast teilhaben lassen. Ich finde es auch total mutig und umso wertvoller für uns, dass wir dir zuhören durften. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns deine Geburtsgeschichte erzählt hast.
Gerne.
Wenn ihr auch mal Lust auf einen Besuch im Geburtskanal habt, dann schreibt mir gerne. Also wenn ihr eine Expertise habt, die hier mal einen Platz finden soll oder wenn ihr eure Geburtsgeschichte erzählen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Und das war der Geburtskanal. Und damit verabschiede ich mich auch bei euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und tschüss, liebe Basina.
Tschüss. Tschüss.